Liebe Zuhörer, seien Sie herzlich willkommen zu Der Stunde mit Roger Liby. Der Schweizer Dr. Roger Liby studierte Musik, Theologie und die Sprachen der biblischen Welt. Er arbeitete auch als Bibelübersetzer an verschiedenen Projekten mit, unter anderem an der Schlachter 2000 Bibel. Roger Liby ist als Bibellehrer und Referent in verschiedenen Ländern tätig. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in 3 Sendungen aufteilen. Hören Sie jetzt den ersten Teil. Wir wünschen Ihnen des Herrn reichen Segen beim Hören dieser Sendung. Ihr Radio Neue Hoffnung.
Ich möchte alle begrüßen, die neu dazugekommen sind heute Nachmittag. Wir haben den dritten Teil des Epheserbriefes heute vor uns. Die Kapitel 1 und 2 haben wir in der Vergangenheit zusammen genauer angeschaut. Ich möchte nochmals wiederholen, was ich damals jeweils am Anfang als kurze Zusammenfassung des Epheserbriefes erläutert habe. Auf dem Skript findet man das gleich am Anfang unter dem Titel Der ewige Ratschluss Gottes und seine Verwirklichung in Raum und Zeit. Der Epheserbrief beschreibt in den Kapiteln 1 bis 3 die einzigartige Stellung der Christen als ein neues Volk, das weder jüdisch noch heidnisch ist. Es ist vielmehr ein himmlisches Volk mit himmlischen Segnungen. Im Gegensatz zu Israel als irdisches Volk Gottes mit speziell irdischen Segnungen. Und dieses himmlische Volk hat Gott von Ewigkeit her in seinem Ratschluss eingeplant. Darum der Titel, der ewige Ratschluss Gottes. Dieser Brief zeigt aber auch, wie dieser himmlische und hoch erhabene Charakter der Erlösten, die zur Gemeinde, zur Ekklesia Gottes gehören, sich in den alltäglichen Beziehungen auf Erden, in der örtlichen Gemeinde, in der Gesellschaft, in der Ehe, in der Familie und in der täglichen Arbeit konkret und praktisch auswirken müssen. Wir sehen, es gibt 2 Teile in diesem Brief. Das führt uns zum nächsten Abschnitt, die Struktur. Nach der Begrüßung haben wir, Kapitel 1 bis 3, die Lehre von der himmlischen Stellung der Gemeinde. Und da haben wir eben die ersten 2 Kapitel betrachtet. Jetzt kommen wir zu Kapitel 3, das dann diesen ersten Teil der Lehre abschließt. Und dann kommt eben zweitens praktische Konsequenzen der Lehre. Wie sich diese Lehre nun im täglichen Leben auswirkt. Das sind die Kapitel 4 bis 6. Nun gehen wir direkt zu Kapitel 3 und lesen ab Vers 1. Nachdem Paulus in den Versen zuvor eindrücklich beschrieben hat, wie Gott gläubige Menschen aus den heidnischen Völkern und Gläubige aus dem jüdischen Volk zusammengefügt hat zu einem neuen Menschen, dem Leib Christi. Da führt jetzt Paulus weiter aus, was dieses Neue, das ab Pfingsten, Apostelgeschichte 2, seinen Anfang genommen hat und bei der Entrückung der Gemeinde hier auf Erden zu Ende gehen wird. Kapitel 3, Vers 1. Deshalb, ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen, wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt. Das in anderen Geschlechtern, den Söhnen der Menschen, nicht kundgetan worden ist, wie es jetzt geoffenbart worden ist, seinen heiligen Aposteln und Propheten im Geist. Dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus. Durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Zunächst bis hierhin. Auf dem Skript habe ich bei der Struktur von Teil 1 erläutert, wie dieser Hauptteil, die Lehre von der himmlischen Stellung der Gemeinde, unterteilt ist. Zuerst hatten wir der Reichtum der Erlösten in Epheser 1, 3 bis 22. Und da geht es darum, dass die Gläubigen der Gemeinde gesegnet sind mit jeder geistlichen Segnung in den himmlischen Örtern. Epheser 1, Vers 3. Und dann kam der nächste Abschnitt, der Heilsweg für Juden und Heiden. Da erklärt Paulus, wie Menschen, die zur Gemeinde gehören, gerettet worden sind. Und zwar eben aus den Juden und aus den heidnischen Völkern. Kapitel 2, 1 bis 22. Das haben wir bisher betrachtet. Und jetzt kommt ein nächster Unterabschnitt, Erklärung über das Geheimnis Gottes. Das ist Kapitel 3. Aber dieser Abschnitt ist wieder unterteilt in die erhabene Offenbarung des Geheimnisses, Kapitel 3, 1 bis 12. Und dann kommt ein Gebet. Das ist das dritte Gebet im Epheserbrief. Bitte um Erkenntnis, dass die Gläubigen dieses Geheimnis verstehen, aufnehmen, begreifen können. Kapitel 3, 13 bis 21. Und nachher werden wir ja weitergehen zu Kapitel 4, wo es geht grundsätzlich um praktische Konsequenzen der Lehre. Und da wird beschrieben der würdige Wandel. Aber das ist dann wieder unterteilt in verschiedene Abschnitte. Da geht es zuerst um die Einheit und den Dienst in der Gemeinde, Kapitel 4, 1 bis 16. Und dann geht es um Heiligung, der alte und der neue Mensch, Kapitel 4, 17 bis 32. Und was danach kommt, das werden wir wohl erst nächstes Mal behandeln können. Was Kapitel 5 anbetrifft, Wandel in der Liebe, im Licht und in der Weisheit. Und dann die Beziehung in der Ehe, aber nicht einfach so, sondern gemäß Christus und seiner Gemeinde. Und da wird in den praktischen Belehrungen wird gleich wieder die Lehre eingebaut. Sieht man kann nicht einfach trennen zwischen Lehre und Praxis. Das geht so ineinander über, dass wir eben auch in dem praktischen Teil ganz viel Lehre haben. Nur ist der Unterschied, in den ersten drei Kapiteln wird uns die Lehre vorgestellt und ab Kapitel 4 wird gezeigt, was das jetzt praktisch bedeutet. Und dann wird eben zum Beispiel geredet über das praktische Eheleben und dann wird gleich wieder erklärt, und übrigens, das ist so, weil eben in der Lehre es so und so ist. Also einmal kommen wir von der Lehre zur Praxis und einmal von der Praxis wieder zur Lehre. Und dann geht es weiter in Kapitel 5 um die Beziehung zwischen Kindern und Eltern und dann zwischen geht es um die Beziehung zwischen Knechten und Herren. Da geht es um Arbeitgeber und Arbeitnehmer. Und dann als Anhang geht es noch um den geistlichen Kampf. Und dann kommen Schlusswort und Grüße. Nun, Kapitel 3, Vers 1. Deshalb ich, Paulus, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Er nennt sich Paulus. Und das bedeutet der Kleine. Ursprünglich hieß er Saulus. Und das bedeutet der Begehrte. Und er erinnerte an diesen großen König, der einen Kopf größer war als das normale Volk. König Saul, nicht wahr? 1. Samuel. Und nach der Bekehrung nimmt Saulus der von seinen Eltern diesen sehr karrierebedachten Namen Saulus bekommen hatte. Es waren ja seine Eltern, die ihn dann von Tarsus nach Jerusalem schickten, zu einem der besten Rabbiner damals, zu Gamaliel. Die hatten schon was vor mit dem Saulus. Eben, dem Begehrten heißt das. Saulus ist der Begehrte. Und eben erinnert an den König, der größer war als alle anderen. Aber nach der Bekehrung nimmt Saulus den Namen Paulus an. Und das heißt eben der Kleine. Das ist der Ausdruck der Demut angesichts der Größe des Geheimnisses, das jetzt in den weiteren Versen entfaltet wird. Und schauen wir nochmals in Kapitel 3, Vers 8. Da sagt Paulus, mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen, ist diese Gnade gegeben worden, den Nationen den unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen und alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei, das von den Zeitaltern her verborgen war in Gott, der alle Dinge geschaffen hat. Also da nennt er sich nicht nur klein, sondern der Allergeringste von allen Heiligen. Das drückt nochmals seinen Namen Paulus aus. Nun, er sagt hier in Vers 1, ich, Paulus, der Kleine, der Gefangene Christi Jesu für euch, die Nationen. Warum war er als Gefangener in Rom? Es geht hier um diese Gefangenschaft von 2 vollen Jahren in Rom, die am Ende der Apostelgeschichte beschrieben wird. All diese Leiden kamen über ihn, weil er bereit war, das Evangelium den Heiden zu bringen. Das wäre zwar für das Judentum kein Anstoß gewesen, an sich. Aber das Problem war, Paulus hat das Evangelium verkündigt, den Heiden, und hat sie nicht aufgefordert, sie müssen jetzt ins Judentum übertreten. Im Judentum war das damals sehr verbreitet, dass man darauf aus war, dass Nicht-Juden Proselyten wurden. Die mussten eine Proselytentaufe auf sich nehmen und sich dadurch von ihren eigenen Völkern trennen, durch diese Taufe. Und dann wurden sie Juden und wurden unter das Gesetz gestellt. Mussten dann die Gesetze der Tora einhalten. Es gab zwar verschiedene Abstufungen. Es gab Proselyten, die haben nur den ersten Schritt gemacht. Die wurden dann verpflichtet, sie müssen die Gebote von Noah, 1. Mose 9, einhalten. Die noachitischen Gesetze. Und dann gab es solche Proselyten, die traten dann ganz über ins Judentum. Die mussten dann alle 613 Gebote der Tora einhalten. Und nun, Paulus hat das Evangelium verkündigt und hat diese Nichtjuden, die zum Glauben an Jesus Christus als Messias kamen, nicht dazu aufgefordert, ins Judentum überzutreten. Sogar da, wo sie es wollten, wie bei den Galatern, hat er einen der schärfsten Briefe geschrieben und sie gewarnt, dass sie da wirklich auf völligen Abwegen sind, weil sie begannen, jüdische Feste zu feiern und sich beschneiden zu lassen. Um ihnen klar zu sagen, das geht überhaupt nicht. Und dafür wurde er vom Judentum her verfolgt. Wie kann das sein, dass dieser Mann diese Heiden nicht ins Judentum führt? Aber der Grund ist der, die Gemeinde, im Neuen Testament im Griechischen genannt die Ekklesia, die Herausgerufene, ist eben nicht ein Teil des Judentums. Aber sie ist auch nicht eine heidnische Einrichtung. Es ist etwas, was völlig neu ist und etwas, das eben etwas anderes ist als das irdische Volk Israel. Es ist das himmlische Volk Gottes. Und das soll ja nicht miteinander verwechselt und vermischt werden. Und darum hat Paulus darauf geachtet, dass die nicht zuerst Juden werden oder halbe Juden. Sieht man, wie aktuell das ist. Heute gibt es wieder Leute, die in aller Welt versuchen, sie nicht Juden ins Judentum zu bringen. Und haben das Gefühl, sie hätten die jüdischen Wurzeln wieder neu entdeckt. Dabei bringen sie eine falsche Lehre. Und die haben überhaupt nicht begriffen, überhaupt nicht verstanden, was die Gemeinde ist. Und darum ist eben der Epheserbrief so aktuell, aber auch der Galaterbrief so aktuell, Und das muss man verkündigen, damit klar wird, was das überhaupt ist, die Gemeinde. Und darum hat Paulus auch darauf geachtet, dass man eben nicht so, auch nicht halb ins Judentum übertritt, weil man sonst erst recht verwischt und verdeckt, was Gottes Ratschluss über die Gemeinde ist. Das soll völlig klar hervorkommen. Darum die Schärfe im Galaterbrief und diese Klarheit im Epheserbrief. Nun, Paulus hat dafür gelitten. Darum wurde er verfolgt, wurde dann schließlich verhaftet im Tempel zu Jerusalem, wurde dann in die Burg Antonia geführt, wurde dem Hohen Rat vorgeführt und schließlich in einer Nacht- und Nebelaktion wurde er von ganz vielen Soldaten nach Caesarea gebracht. Und da war er auch längere Zeit im Gefängnis. Und schließlich hat er sich auf das höchste Gericht der Römer berufen, auf den Kaiser. Und dann sagt der Landpfleger, auf den Kaiser hast du dich berufen, zum Kaiser sollst du gehen. Und schließlich über diese spannende und dramatische Reise mit Schiffbruch, ja, unterwegs, kommt Paulus nach Rom, Apostelgeschichte 28. Und da muss er 2 Jahre auf den Prozess vor Kaiser Nero warten. Und während dieser 2 Jahre, am Schluss dieser Zeit, schreibt er unter anderem den Epheserbrief. Und er sagt, deshalb ich, Paulus, der Kleine, der Gefangene Christi Jesu für euch die Nationen. Ich leide für euch, weil ich mich eingesetzt habe für diese Lehre, dass Gott aus den Gläubigen der Nationen nun etwas ganz Neues gemacht hat, zusammen mit den Gläubigen aus den Juden, nämlich die Gemeinde. Hätte er einfach quasi das Judentum gepredigt und die Gläubigen aus den Heiden ins Judentum überführt, dann wäre das nicht so schlimm gewesen. Da hätte man einfach gesagt, das ist eine Sekte innerhalb des Judentums. Und viele hätten gesagt, das sind Juden und die glauben an einen falschen Messias. Ja? Ja, so wie es auch heute viele Tausende von Juden gibt, die glauben, dass Menachem Mendel Schneerson von New York, der in den 1990er Jahren gestorben ist, der Messias sei. Ja? Die anderen Orthodoxen sagen, die glauben an einen falschen Messias, aber die sind als Juden anerkannt, die werden nicht verfolgt. Und wie war das damals im Jahr 132 nach Christus, als Bar Kochba kam, Sternensohn, der hat gesagt, ich bin der Messias und ich werde euch jetzt von den Römern befreien. Und dann gab es diesen grauenhaften Krieg von 3 Jahren. Am Schluss waren mehr als 1 Million Juden ums Leben gekommen. Und Jerusalem wurde wieder neu zerstört. Und dann hat man ganz klar erkannt, Bar Kochba war ein Lügner und hat ihn genannt Bar Kozba. Das heißt nicht Sohn des Sternes, Sternensohn, sondern Sohn der Lüge. Lügensohn. Ja? Aber einer der größten Rabbiner im Judentum war Rabbi Akiva. Und der war überzeugt, Bar Kochba ist der Messias. Aber der wird immer noch anerkannt als einer der größten Lehrer im Talmud. Man sagt einfach, er hat sich da geirrt, hat einen falschen Messias geglaubt. Das ist weniger schlimm. Aber eben, Paulus hat gelehrt, die müssen nicht ins Judentum übertreten. Sie dürfen nicht einmal ins Judentum übertreten. Und das hat ihm Leiden gebracht. Leiden für die Nationen. Und dann sagt er in Klammer, wenn ihr nämlich gehört habt von der Verwaltung der Gnade Gottes, die mir in Bezug auf euch gegeben ist, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist. Also er sagt, er hat von Gott einen ganz besonderen Auftrag bekommen. Und der besteht darin, dass er das Geheimnis Gottes erklären soll, bekannt machen soll. Und dafür hat er spezielle, direkte Eingebungen, Offenbarungen bekommen. Und dann sagt er in Vers 3, dass mir durch Offenbarung das Geheimnis kundgetan worden ist, wie ich es zuvor in kurzem beschrieben habe. Er meint damit das, was wir letztes Mal angeschaut haben, Kapitel 2, 11 bis 22. Dort hat er dieses Geheimnis im Kurzen beschrieben. Wie also die Heiden, die ohne Hoffnung waren, ohne Messias, ohne den wahren Gott in der Welt, und Juden, die den Messias erkannt haben, die hat Gott zusammengeführt und hat aus beiden eines gemacht. Ich lese nochmals Kapitel 2, Vers 12. Dass ihr zu jener Zeit ohne Christus, also ohne den Messias, wart, entfremdet dem Bürgerrecht Israels und Fremdlinge betreffs der Bündnisse der Verheißung, keine Hoffnung habend und ohne Gott in der Welt. Jetzt aber in Christus Jesus seid ihr, die ihr einst fern wart, durch das Blut des Christus nahe geworden. Denn er, Christus, der Messias, ist unser Friede, der aus beiden Juden, gläubige Heiden, eins gemacht und abgebrochen hat die Zwischenwand der Umzäunung. Im Tempel gab es die Zwischenwand der Umzäunung, die trennte, bis dorthin durften nicht Juden kommen, in den Tempel, um anzubeten. Aber über die Zwischenwand der Umzäunung durften sie nicht gehen. Das hat sofort den Tod bedeutet, auf der Stelle, ohne Gerichtsverhandlung. Das haben die Römer auch so erlaubt. Aber jetzt sagt er, in der Gemeinde ist es so, dass diese Zwischenwand der Umzäunung, die da im Tempel trennt zwischen Juden und Nichtjuden, die ist abgebrochen durch Jesus Christus. Nachdem er in seinem Fleisch die Feindschaft, das Gesetz der Gebote in Satzungen weggetan hatte, damit er die zwei, Juden und Nichtjuden, friedenstiftend in sich selbst zu einem neuen Menschen schüfe, und die beiden in einem Leib mit Gott versöhnte durch das Kreuz. Also, die bilden zusammen ein neuer Mensch, den Leib Christi. Jeder Gläubige ist ein Glied daran, und da gibt es eben diese Trennung zwischen Juden und Nichtjuden nicht mehr. Die Zwischenwand der Umzäunung ist abgebrochen. Damals war die im Tempel noch voll in Gebrauch, denn der Epheserbrief wurde ja 62 nach Christus geschrieben. Erst 8 Jahre später wurde der Tempel von den Römern zerstört und auch die Zwischenwand der Umzäunung. Und diese Zwischenwand der Umzäunung wurde bis heute nicht mehr aufgebaut. Das ist genau die Zeit, in der das Evangelium zu allen Nationen ging, auf allen 5 Kontinenten. Überall haben sich Menschen bekehrt zu Jesus Christus, dem Messias für Israel und die Heiden. Und sie sind mit all den messiasgläubigen Juden aller vergangenen Jahrhunderten zusammen zu einer Gemeinde verbunden worden, dem Leib Christi. Das ist das Geheimnis. Und darum sagt Paulus, also ich habe das in kurzem vorher beschrieben. 3, Vers 3. Und dann fügt er hinzu, Vers 4, woran ihr beim Lesen mein Verständnis in dem Geheimnis des Christus wahrnehmen könnt. Also wenn ihr diese Verse nochmals liest, dann könnt ihr merken, wie tief das Verständnis von dem Apostel Paulus ist für diese Dinge. Und jetzt erklärt er von diesem Geheimnis, Vers 5, dass in anderen Geschlechtern oder anderen Generationen den Söhnen der Menschen nicht kundgetan worden ist. Wie es jetzt offenbart worden ist seinen heiligen Aposteln und Propheten, im Geist oder in der Kraft des Geistes. Also hier wird ganz klar gesagt, das, was er da beschrieben hat in Epheser 2, 11 bis 22, das kann man nirgends im Alten Testament nachlesen. Gott hat das den Menschen, den Söhnen der Menschen, wie er sie nennt, nie mitgeteilt. Adam wusste nichts. Abel wusste nichts, Seth, Enosh, Kenan, Mahalalel und all die Generationen bis auf Noah, sie wussten nichts. Aber auch all die Generationen von Noah bis auf Abraham. Niemand wusste etwas von diesem Geheimnis. Und dann nach Abraham. Keiner der Nachkommen von Abraham, Isaac und Jakob wusste etwas von diesem Geheimnis. Keinem der Propheten im Alten Testament, auch nicht Jesaja, Jeremia, Hesekiel, Daniel, auch die 12 kleinen Propheten, niemand wusste etwas davon. Es war verborgen. Aber jetzt haben wir den Gegensatz, wie es jetzt offenbart worden ist. Dieses Jetzt habe ich in meiner Bibel speziell angemerkt, als Kontrast zu den alttestamentlichen Zeiten. Jetzt ist es bekannt. Und zwar ist es offenbart worden seinen heiligen Aposteln. Also die Apostel Jesu Christi, die 12, entsprechend den 12 Stämmen Israels, und dem Apostel Paulus, dem Apostel für die Heidenvölker, ihnen wurde das mitgeteilt. Aber hier wird also klar geoffenbart, seinen heiligen Aposteln in der Mehrzahl. Nicht nur Paulus hat das geoffenbart bekommen, sondern auch die anderen Apostel und Propheten. Hier meint Propheten die neutestamentlichen Propheten. Ja, das ist ganz wichtig, die Reihenfolge, Apostel und Propheten. Petrus benutzt diesen Ausdruck in 2. Petrus 3 umgekehrt. Propheten und Apostel. Und dort meint er mit Propheten die alttestamentlichen Propheten und jetzt neu die neutestamentlichen Apostel. Wir können das kurz aufschlagen. 2. Petrus 3, Vers 1. Diesen zweiten Brief, Geliebte, schreibe ich euch bereits, in welchen beiden, also 1. Petrusbrief und 2. Petrusbrief, ich durch Erinnerung eure lautere Gesinnung aufwecke, damit ihr euch erinnert an die von den heiligen Propheten zuvor gesprochenen Worte. Das sind die alttestamentlichen Propheten, die eben früher, zuvor, im Alten Testament geredet hatten. Und an das Gebot des Herrn und Heilandes durch eure Apostel. Das ist jetzt die Lehre, die Jesus Christus seinen Aposteln weitergegeben hat. Den 12 für Israel, Paulus für die Heiden. Also da sind die heiligen Propheten, sind die alttestamentlichen Propheten. Aber hier, wenn er sagt, seinen Aposteln und Propheten geoffenbart, das sind das die neutestamentlichen Propheten. Nicht wahr? Wir haben letztes Mal gesehen, dass die Gemeinde gesehen wird als ein geistlicher Tempel. In Kapitel 2, Vers 20 heißt es davon, dieser Tempel sei aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten, in dem Christus Jesus selbst Eckstein ist, in welchem der ganze Bau, wohl zusammengefügt, wächst zu einem heiligen Tempel im Herrn, in dem auch ihr mit aufgebaut werdet zu einer Behausung Gottes im Geist. Die Gemeinde wird hier vorgestellt, ist nicht mehr als ein Leib, sondern als ein Tempel, der am Wachsen ist. Dieser Tempel umfasst alle wahren Gläubigen ab Pfingsten. Und dieser Tempel wächst über die Generationen und jeder, der sich neu bekehrt und zur Gemeinde kommt, wird da eingefügt. Und dieser Tempel wächst und wächst und erst wenn die Gemeinde vollendet ist, geschieht die Entrückung. Also es ist ein wachsender Tempel. Hier sehen wir, die Gemeinde wird im Epheserbrief gesehen, umfassend von Pfingsten bis zur Entrückung und durch alle Generationen und weltweit. Alle Gläubigen auf der ganzen Erde zusammen gehören zu dieser Gemeinde. Sehr wichtig, im 1. Korintherbrief, dort geht es um die örtliche Gemeinde. Dort liegt die Betonung auf der Gemeinde an einem bestimmten Ort als Zeugnis Gottes. Aber im Epheserbrief geht es um die weltweite Gemeinde und zwar auch heilsgeschichtlich umfassend vom Pfingsten bis zur Entrückung. Und diese Gemeinde hat ein Fundament aufgebaut auf der Grundlage der Apostel und Propheten. Die Apostel und neutestamentlichen Propheten sind da gemeint, die sind die Basis für die Gemeinde. Und die haben ihre Lehre im Neuen Testament vom Heiligen Geist inspiriert abfassen müssen. Und da sehen wir, das ist auch der Grund, warum, das habe ich letztes Mal erklärt, beim Neuen Testament nur Bücher akzeptiert werden konnten als Bibelbücher, die von einem Apostel geschrieben worden waren. Oder von einem Propheten, neutestamentlichen Propheten, der also inspiriert war als Schreiber der Heiligen Schrift, der von diesen Aposteln anerkannt war. Und das ist zum Beispiel Markus, der das Markus-Evangelium verfasst hat. Das war kein Apostel, aber er war ein Mitarbeiter des Apostels Petrus und war von ihm anerkannt. Auch sein Evangelium wurde ausdrücklich von Petrus anerkannt. Das ist uns auch außerbiblisch überliefert. Und dann Lukas war auch kein Prophet, aber er war von dem Apostel Paulus ausdrücklich als Prophet anerkannt. Denn 1. Timotheus 5 zitiert Paulus das Lukas-Evangelium als heilige Schrift auf der gleichen Höhe wie das 5. Buch Mose, wie die Tora. Bestätigt ihn als neutestamentlichen Schriftpropheten. Und auch Jakobus, der den Jakobusbrief geschrieben hatte, das war Jakobus, der Bruder des Herrn, war kein Apostel. Aber er war als Schriftprophet von den Aposteln anerkannt. Und genauso Judas, auch Halbbruder des Herrn, der den Judasbrief geschrieben hatte. So ist also die Gemeinde auf dieses Fundament, das die Apostel und neutestamentlichen Propheten geschrieben haben, aufgebaut. Aber die haben nur das Fundament gelegt. Die hatten noch keine Nachfolger, die Apostel. Und auch die Propheten. Der letzte Prophet im Neuen Testament, das ist Johannes, der die Offenbarung schrieb. Und am Schluss muss er schreiben, wehe, wer jetzt zu diesem Buch, zu diesem prophetischen Buch, das die Bibel abschließt, noch etwas hinzufügt als Prophetie, dem wird Gott von den Plagen in diesem Buch hinzufügen. Also das ist ein Schlag gegen alle neue Prophetie ab der Offenbarung im Jahr 95 geschrieben. Ja, die haben eben das Fundament gelegt und Johannes war damals der letzte Apostel, der noch lebte. Und dann ging er heim und dann war die apostolische Zeit vorbei, aber die Basis, die Grundlage ist da. Und auf dieser Basis wird weltweit evangelisiert. Jeder, der sich bekehrt, wird diesem Tempel hinzugefügt und dieser Tempel wächst zu einer Behausung Gottes im Geist. 2 Vers 22. Und jetzt sagt also Paulus, das ist jetzt erst geoffenbart, dieses Geheimnis, seinen heiligen Aposteln und Propheten, und zwar durch den Heiligen Geist. Und eben aus Vers 3 haben wir erfahren, Paulus hatte ganz spezielle Offenbarungen bekommen über dieses Geheimnis. Aber dafür musste er leiden. Und nun, in Vers 6 wird erklärt, was der Inhalt dieses Geheimnisses ist. Dass die aus den Nationen Miterben seien und Miteinverleibte und Mitteilhaber der Verheißung in Christus Jesus durch das Evangelium. Also das Besondere ist, dass jetzt die Nationen, das heißt die aus den Völkern, die nicht jüdisch sind. Andere Bibelübersetzungen, Luther früher hatte Heiden. Heiden, Nation ist das Gleiche. Das bedeutet einfach Nationen, die nicht zu dem auserwählten Volk Israel gehören. Und übrigens ist bekannt, wie das Wort Heide entstanden ist im Deutschen. Das hängt zusammen mit der Heide. Und zwar war das so: Das Evangelium wurde am Anfang verkündigt, vor allem in den Großstädten, durch den Apostel Paulus. Er ging in der Apostelgeschichte, kann man sagen, von einem Ballungszentrum zum nächsten. Und oft blieb er nur kurze Zeit an einem Ort, dann ging er wieder zum nächsten. Und so bekehrten sich Menschen in den Ballungszentren und die begannen dann zu evangelisieren im Hinterland. Aber so im ersten Jahrhundert war also, kann man sagen, die Christenheit ganz besonders präsent in den großen Ballungszentren rund um das Mittelmeerbecken. Nordafrika, Asien und Europa. Bis nach Spanien. Und dann haben die Christen eben das Hinterland evangelisiert. Und dann wurden die auf dem Hinterland, auf der Heide, erreicht. Und so nannte man eben die auf der Heide, die noch nichts gehört hatten. Während andere, viele andere schon all das wussten von dem Evangelium, die nannte man die Heiden. Ja, das sind die draußen. Und der lateinische Ausdruck war Paganus. Und der Paganus, das ist eben der, der auf der Heide ist, genau das Gleiche. Und im Französischen ist das dann le païen. Païen ist das Gleiche wie Paganus, der Heide. Und andere Sprachen haben das auch so übernommen. Ja, nur, dass man weiß, das sind einfach die, die nichts wissen vom Evangelium. Aber wörtlich übersetzt steht eben einfach Nationen. Griechisch ethnos, im Gegensatz zum Volk Israel. Und da sagt er jetzt eben die, die zu diesen Völkern gehören, die eben keine besondere Auserwählung hatten wie Israel, die gehören jetzt voll dazu. Und die sind eben Miterben und Miteinverleibte. Das heißt, die sind in den Leib Christi zusammen mit den gläubigen Juden zusammengefügt worden. Und die sind auch Mitteilhaber mit den Gläubigen aus den Juden an den Verheißungen in Christus Jesus, in dem Messias Jesus durch das Evangelium. Die haben alles an allem Anteil, was die gläubigen Juden bekommen haben. Und jetzt muss man noch erklären, warum wird denn dieses Geheimnis genannt in Vers 4? Das Geheimnis des Christus. Ja, Christus, das ist ja griechisch für Messias. Das war ja kein Geheimnis im Alten Testament. Das Alte Testament hat ja angekündigt, dass der Messias kommen wird, der Christus. Jetzt, das kann ein Klick machen. Wenn wir 1. Korinther 12 aufschlagen, da geht es um den Leib Christi. Alle Gläubigen gehören zum Leib Christi heute. Und sind Glieder an diesem Leib. Und da sagt der Apostel Paulus in 1. Korinther 12, Vers 13, Vers 12 meine ich, denn so wie der Leib einer ist und viele Glieder hat, alle Glieder des Leibes aber, obgleich viele, ein Leib sind, so auch der Christus. Ja, wie bitte? Und dann im Weiteren spricht er eben, der eine Gläubige ist quasi wie die Hand, der andere ein Auge, der andere ein Fuß an diesem Leib. Ja, dieser Leib, der alle Gläubigen umfasst, verbunden mit Christus als dem Haupt, wird hier genannt der Christus. Und das war natürlich im Alten Testament nie vorausgesagt worden. Christus vereinigt, zusammengefügt mit allen Gläubigen zu einem Leib. Und das wird jetzt genannt der Messias, der Christus. Das war überhaupt nicht bekannt, das findet man nirgends im Alten Testament. Man weiß einfach, der Messias wird kommen. Aber dass der Messias sich mit den Gläubigen aus den Heiden und den Gläubigen aus den Juden verbinden wird zu einem Leib und er wird das Haupt sein. Kein Wort davon. Das ist eben das Geheimnis des Christus. Dass die aus den Heiden jetzt so zusammengefügt werden. Und noch etwas. Und zwar so zusammengefügt, dass es vor Gott keine Rolle spielt, ob man Jude ist oder nicht Jude. Galater 3, Vers 27. Da sagt Paulus, denn so viele ihr auf Christus getauft worden seid, ihr habt Christus angezogen. Da ist nicht Jude noch Grieche, da ist nicht Sklave noch Freier, da ist nicht Mann und Frau. Denn ihr alle seid einer in Christus Jesus. Also vor Gott spielt das keine Rolle, ob man jüdische Abkunft hat oder heidnische Abkunft. Und in unserer Stellung vor Gott spielt es keine Rolle, ob man eine Frau ist oder ein Mann. Man wird nicht eher als Mann angenommen oder man wird nicht eher von Gott angenommen, weil man eine Frau ist. Spielt gar keine Rolle. Natürlich im Leben spielt es schon eine Rolle, ob man eine Frau ist oder ein Mann. Aber hier geht es darum, eben vor Gott spielt es keine Rolle. Und natürlich hat das Auswirkungen, wenn einer Jude ist und im Judentum schon von Kind auf viel Hintergrund mitbekommen hat, wie der Apostel Paulus, das konnte er nachher brauchen. Ja? Aber das hat ihm nicht irgendwie vor Gott eine besondere Stellung verschafft. Spielt überhaupt keine Rolle. Ja, und so spielt das in der Gemeinde eben keine Rolle. Die sind wirklich vereinigt und es gibt keine höhere Stellung, als wenn man jüdische Abkunft hat, als wenn man keine jüdische Abkunft hat. Und jetzt Vers 7, Epheser 3, Vers 7. Durch das Evangelium, dessen Diener ich geworden bin, nach der Gabe der Gnade Gottes, die mir gegeben ist, nach der Wirksamkeit seiner Kraft. Also der Apostel Paulus hat eine ganz besondere Begabung bekommen, das Evangelium zu verkündigen. Und bei dieser Evangeliumsverkündigung spielt es eine wichtige Rolle, dass er dann den gläubig geworden erklärt, was das Geheimnis Gottes ist. Ja, das gehört also zusammen. Oft versteht man Evangelienverkündigung nur gerade die Basis, wie man sich bekehrt, aber das geht eben weiter. Der Apostel Paulus hat die Basis verkündigt, wie man sich bekehrt und errettet wird, und dann hat er erklärt, was man jetzt ist in Christus und was die Gemeinde ist und was das Geheimnis ist und so weiter. Jetzt kommen wir schon zu Vers 8. Mir, dem Allergeringsten von allen Heiligen. Er betont nochmals, wie klein er ist. Und ganz wichtig, dieser Ausdruck, das habe ich das erste Mal, als wir Epheserbrief behandelt haben, schon erklärt. Alle Heiligen. Das ist ein Ausdruck, der immer wieder vorkommt. Schon in Kapitel 1, Vers 15. Die Liebe, die ihr zu allen Heiligen habt. Und hier wieder, der Allergeringste von allen Heiligen. Und dann findet man den Ausdruck wieder in Kapitel 6, Vers 18. Hierzu wachend in allem Anhalten und flehen für alle Heiligen. Das ist sehr charakteristisch für den Epheserbrief, weil es hier eben geht um alle Gläubigen. Weltweit. Eben nicht nur die örtliche Gemeinde im Korintherbrief, sondern weltweit alle Heiligen. Und ich habe noch zu ergänzen, Kapitel 3, Vers 18. Damit ihr völlig zu erfassen vermögt, mit allen Heiligen. Alle Heiligen, alle wahren Erlösten, die eben zu dem Geheimnis des Christus, zu diesem Leib, zu diesem geistlichen Tempel gehören. Er ist der geringste von all diesen, aber er hat die Gnade bekommen, unter den nichtjüdischen Völkern, eben unter den Nationen, diesen unergründlichen Reichtum des Christus zu verkündigen. Damit meint er eben dieses Geheimnis Christus verbunden mit der Gemeinde. Und das nennt er einen unergründlichen Reichtum. Und das darf er verkündigen. Und was steht im Griechischen für verkündigen hier? Euangelizo. Euangelizomai, das heißt das Evangelium verkündigen, die frohe Botschaft verkündigen. Und das zeigt wieder, evangelisieren, wörtlich auf Deutsch, evangelisieren bedeutet mehr als nur die Grundlage des Evangeliums. Das bedeutet, dann das ganze Geheimnis Gottes auch zu verkündigen. Er hat dieses Vorrecht bekommen. Und dann, um alle zu erleuchten, welches die Verwaltung des Geheimnisses sei. Also er hat den Auftrag, dass alle Gläubigen das begreifen und erleuchtet werden. Und das zeigt, es ist zwar schwere Kost, was wir jetzt da im Epheserbrief behandeln, aber das ist nicht Steckenpferd für ein paar Christen, sondern das ist wirklich gemeint, alle sollen das begreifen, alle Gläubigen. Und da braucht es eben Erleuchtung, steht hier. Muss man nicht an die Erleuchtung von Buddha denken, ja? Das ist eine dämonisierte Erleuchtung. Aber wir haben schon in Kapitel 1, Vers 17 gesehen, der Apostel Paulus betet. Und es geht auch wieder um diesen Ratschluss Gottes. Und dann betet er in Vers 18, damit ihr erleuchtet an den Augen eures Herzens wisst, welches die Hoffnung seiner Berufung ist. Und so weiter. Also er spricht hier von den Augen des Herzens. Das ist die innere Wahrnehmungskraft des Menschen. Das Herz ist das Zentrum der Persönlichkeit. Sprüche 4 sagt, man muss das Herz am meisten bewahren von allem, denn von ihm aus gehen die Ausgänge des Lebens. Das ist das Zentrum unserer Person, wo alle Fäden unseres Seins zusammenlaufen und wo wir Entschlüsse fassen.
Sie hörten soeben von Roger Libi den ersten Teil des Themas »Der Brief an die Epheser«, Kapitel 3, Vers 1 bis Kapitel 4, Vers 16, dritter Hauptteil.
Sie hörten eine Sendung von Dr. Roger Libi. Aufgrund der Länge des Vortrags mussten wir diesen in drei Sendungen aufteilen. Sie hörten soeben den ersten Teil. Den zweiten Teil hören Sie zu der gewohnten Zeit, die Sie der aktuellen Programmübersicht von Radio Neue Hoffnung entnehmen können. Diese erhalten Sie unter www.rnh.de oder per Telefon unter 07745 8001. Sollten Sie an weiteren Informationen, CDs oder Bücher von Dr. Roger Libi interessiert sein, so finden Sie dies auf seiner Internetseite unter www.rogerlibi.ch. Ich buchstabiere rogerlibi.ch. Seien Sie herzlich gegrüßt in unserem Herrn und Heiland Jesus Christus, Ihr Radio Neue Hoffnung.